Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Freitag, der 13. Februar. Wir sind mittendrin in den olympischen Wettkämpfen. Und als Highlight habe ich heute mal meinen Gast gewechselt. Jens Bieler-Lobs kann heute leider nicht. Ich habe aber hervorragenden Ersatz gefunden. Der Moderator des Deutschen Hauses ist heute bei mir und wird mit mir über das sprechen, was gestern passiert ist. Gold im Rennrollen, aber wir gucken natürlich auch ein bisschen darauf, was heute so passiert. Bei mir zu Gast heute Matthias Killing.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Eine große Freude, große Ehre. Du weißt ja, auch ich bin Fan eures Podcasts, ein treuer Hörer und freue mich sehr, dass wir über einen wirklich denkwürdigen Tag, vor allem aus Rodelsicht natürlich, sprechen dürfen, aber auch auf viel anderes und auch ein bisschen auf diesen heutigen Freitag, den 13. Ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Omen? Ich weiß es nicht.
Das muss ein gutes Omen sein.
Wir schauen auf Freitag, den 13. Ja, da ist ja auch einiges los.
Auch die heutige Folge wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Freuen wir uns immer sehr über die tatkräftige Unterstützung. Ja, du hast es schon gesagt, Freitag, der 13. Wir machen uns da aber nichts draus, weil wir sind mit einem richtig schönen Abend, sind wir gestern in diesen Freitag, den 13. gekommen. Rodeln, wir haben Gold gewonnen.
Ein unglaubliches Gold. Ehrlicherweise, ja, erwartbar, nach dem, was gerade Jule, also Julia Taubitz und auch Max Langenhahn im Einzel gezeigt haben, das ist das eine. Aber wir hatten ja auch, und das dürfen wir nicht vergessen, mit den beiden Doppelsitzern Medaillen. Silber für Diana und Magdalena und die beiden Tobis mit der Bronzemedaille. Und eigentlich, wenn man das alles zusammennimmt, musste man ja sagen, okay, alles andere als eine Medaille wäre für diese deutsche Mannschaft, diese beflügelte deutsche Mannschaft, eine Enttäuschung. Aber dieses souveräne Gold,
das
hat mich nicht überrascht, aber das hat mich wahnsinnig gefreut. Und es ist der Lohn einer jahrelangen Kleinstarbeit. Man darf ja nicht vergessen, Tobi Wendel, Tobi Alt haben das bei uns im Deutschen Haus auf der Bühne erzählt, wie sie stundenlang hier in der Werkstatt in Cortina noch gestanden haben, an den Kufen geschliffen haben, umbauen mussten, weil sie gemerkt haben, das, was wir uns überlegt haben für dieses Spiel, das funktioniert nicht. Gefühlt wieder bei Null begonnen, dann trotzdem Bronze, sehr überraschend übrigens nach dem ersten Lauf. Und das muss ich sagen, das beeindruckt mich, wie heute alle vier, also die beiden Einzel- und die beiden Doppelsitzer, so souverän, jetzt sage ich heute, das kannst du einmal einordnen.
Wir ordnen das kurz ein. Ja. Wir nehmen nämlich, es ist aktuell 20.35 Uhr.
Richtig.
Bevor quasi die Rodler ins Deutsche Haus kommen. Sie sind aktuell noch unterwegs.
Ja. Wir können euch noch nicht erzählen, wie die Hütte jetzt abgerissen worden ist. Reden wir aber gleich drüber. Aber deswegen, wenn es mal springt hin und her. Ihr hört diesen Podcast am Freitagmorgen. Hoffentlich zumindest. Und nein, das war unglaublich souverän.
In der gestrigen Folge habe ich mit Jens darüber gesprochen. Medaille ist eigentlich klar. Die Frage ist, welche Farbe hat sie? Weil die Konkurrenz, die Österreicher und die Italiener, sind stark. Aber dass sie mit so einem Vorsprung in das Ziel fahren, ich glaube, das hätte keiner so erwartet. Und das werden sie heute Abend feiern.
Und ich liebe diese Teamstaffel. Ich liebe oben abklatschen, dann geht das Tor wieder auf.
Super.
Packst du den richtigen Start, verlierst du. Ich meine, gerade da, wenn das Tor aufgeht, du kannst nicht deinen eigenen Rhythmus wählen, das Tor geht auf und dann musst du los. So, da ist natürlich eine Sollbruchstelle und zwar bei jedem Wechsel. Und das hat bei denen so gut funktioniert, das ist das eine. Und alle vier Fahrten, ich bin ein Rodel-Laie, da bin ich ehrlich, aber ich habe die Kommentatoren gehört, vor allem habe ich den Bundestrainer gehört, der ja auch von vier nahezu perfekten Fahrten gesprochen hat. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Analyse so ein bisschen ausfällt, wobei wir im Deutschen Haus jetzt nicht so wahnsinnig viel Analyse machen, aber wir haben sie alle kennengelernt, so richtig zufrieden sind sie nie.
Ja.
Aber deswegen sind sie auch so erfolgreich.
Ja. Lass uns schauen, was gestern noch so passiert ist. Gestern Morgen direkt 9.30 Uhr ging Skeleton los und wir haben zwei heiße Kandidaten da im Rennen, die aktuell auf Silber und Bronze sind. Christopher Krother ist unter anderem mit dabei und
Axel Jung
ist mit seinem, ich habe ihn auf Instagram, haben wir ihn schon gefeiert für seinen stabilen Schnörres, den er hat.
Also den hat er.
Wirklich hervorragende Oberlippe.
Ja.
Das ist schon richtig gut. Wie gesagt, Platz 2 und 3 nach den ersten beiden Läufen. Auch da geht es noch in den Lauf 3 und 4. Das kommt dann heute Abend.
Genau, heute Abend. Ich habe mit Christopher tatsächlich kurz Kontakt gehabt. Und er sagte, ich habe dann ihm nur geschrieben, ich sage, ganz zufrieden wirst du nicht sein. So kenne ich dich. Aber er meinte auch, genau so ist es. Aber es macht viel Hoffnung. Gerade der zweite Lauf heute, wo er deutlich besser war, macht ihm viel Hoffnung. Wir reden übrigens da von ein paar Zehntel. Ne? Das geht ja. Also die sind ja bei 0,3 Zehntel Rückstand gefühlt zwischen diesen beiden Läufen dann schon wieder in Rodel, Skeleton, Eiskanal, Welten unterwegs. Aber ich habe da große Hoffnung und ich glaube, und so kennen wir die Jungs ja auch, dass da auch zwei Medaillen drin sind, ja.
Wir nehmen dich beim Wort.
Ich bitte darum.
11.30 Uhr stand dann Ski Alpin auf dem Programm, Super G. Über die zwei, die gefahren sind, müssen wir nicht mehr viel reden. Wir haben alles hoch und runter dekliniert hier im Podcast schon. Und dann hatten wir tatsächlich den ersten Wettkampf in Cortina, bei dem Team Deutschland keine Medaille geholt hat, weil Kira Weidle-Winkelmann und Emma Eicher sind beide ausgeschieden im Super-G.
Was haben sie gemacht? Beide volles Risiko. Gerade in diesem technisch sehr anspruchsvollen oberen Teil der Tofana. Viele ausgeschieden ist das eine. Die Sicht war bei den beiden, es war ein bisschen nebelig an der einen oder anderen Stelle, bei den beiden aber kein Thema, sondern es war wirklich diese sehr risikoreiche Fahrt und sie wollten beide, das hat man deutlich gemerkt, aufs Ganze zu 100%, vielleicht sogar 110% geben. Wenn du an diese Grenze gehst, kann genau das passieren. Es sind beides Male, und das sage ich als Laien-Skifahrer, Fahrfehler, was weiß ich, falscher Winkel irgendwie gewesen. Das passiert, es ist das bitter. Passiert. Aber ich meine, die beiden, darüber brauchen wir nicht reden, gerade über Emma Eicher, unseren neuen deutschen Skistar, erste Skifahrerin mit zwei Medaillen seit Maria Riesch, Sochi 2014. Und auch das ist der Sport. Und gerade Emma, sage ich, hat auch im Slalom noch eine Chance, nachdem das, was sie in der Kombination 100% gezeigt hat, eine Sekunde auf Michaela Schifrin.
Das war also richtig gut.
Unglaublich. Das wird eine andere Nummer, weil es natürlich wieder anders gesteckt wird und so weiter. Aber da habe ich durchaus noch Hoffnung. Aber beide müssen uns nichts mehr beweisen.
Auf gar keinen Fall. Da bin ich komplett bei deiner Seite. Die sind beide komplett im Soll. Zwei Silberne für Emma, eine natürlich dann auch für Kira. Die haben schon uns viel getan hier in Cortina. Die haben sich selber bewiesen. Uns auch ein bisschen überrascht.
Ich meine, dass unsere Abfahrts-Silbermedaillengewinnerin Emma Eicher, dass wir es uns überhaupt erlauben können, dass die Slalom fährt in der Kombination, ist das eine Wunder. Irre. Das spricht auch für den DSV, das spricht für diese Mannschaft, das spricht für die Stärke, das ist das eine. Und das andere, alles, was jetzt noch kommt, ist halt auch Zugabe, ne?
Ja.
So. Ja. Und alles ist gut. Und ich würde ihr so sehr noch eine Medaille wünschen. Ich meine, das ist ein Firebeast, das haben ja alle hoffentlich gelesen. und das macht einfach allergrößten Spaß zu sehen.
Allergrößten Spaß hatte ich heute bei meiner Lieblingstruppe.
Darf ich sagen?
Sag's.
Beim Curling.
Ich durfte heute zum Curling.
Warst du da?
Gestern war es mir noch verwehrt. Da war gestern Abend, war einfach schon zu viel los hier im Deutschen Haus.
Also für alle Podcast-Hörer, also du warst am Donnerstag, den 12. Genau. beim Curling Deutschland-Norwegen. Unsere Jungs verlieren gegen Kanada. Ganz, ganz, ganz knapp. Hoch favorisiert die Kanadier. Sie sind dran und heute schlagen sie Norwegen. Ich habe wirklich, das gesamte, sagt man Match? Ich weiß, ist das ein Match? Ist
ein Spiel?
Ja. Ich habe das alles erst jetzt gelernt, wie das funktioniert. Sensationell. Machen super. Die Bock. Und da ist ja Länderspielstimmung da in der Hütte.
Ich war vor Ort. Es war super Stimmung. Ich war mit unserem Fotografen Philipp Reinhardt vor Ort. Der war in jedem Stadion gefühlt schon in Deutschland, Fußball. Und hat gesagt, also so eine gute Stimmung hatte ich bei Winterspielen noch nie. Ja. Da war richtig gute Stimmung. Wir hatten zwei Fanlager vor Ort. Die einen saßen auf der einen Tribüne, die anderen gegenüber. Die haben so Wechselgesänge gemacht. Es war richtig cool. Die Jungs haben sich, glaube ich, auch riesig gefreut. Und die haben jetzt richtig Bock, da noch weiterzumachen. Der Skip Marc Muscatewicz mit einem hervorragenden Einstein haut da komplett die Norweger aus dem Haus raus. Guckt euch das auf unserem Instagram-Kanal nochmal an. Absolut. Die Jungs, kernsympathisch, super jung.
Da sagst du es was, Konsti, da sagst du was, super jung. Als ich das gegen die Kanadier gesehen habe, habe ich gedacht, okay, da spielen die Väter gegen die Söhne.
Ja, genau.
Und die sind ja, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, das weißt du, aber alles so Anfang 20 nehme ich an. Ja. Sehen alle so gerade aus, wie die Schule beendet und jetzt kommen wir zum Curling. Ich habe mir übrigens die Frage gestellt, wie kommt man eigentlich als junger Mensch in Deutschland zum Curling?
Das passiert nur über Familie.
Ist so, ne?
Ich glaube, der Curling-Hotspot ist auch der Allgäu. Da passiert wirklich am meisten an, was Curling, Familien, Curling, Nachwuchs, Leistungssport angeht. Und ich glaube, die kommen alle aus diesem Spektrum quasi unten aus dem Allgäu. Aber
so geil.
Es macht so viel Spaß, vor Ort zu sein. Die Zeit geht schnell rum. Wir waren 3 Stunden vor Ort für eine Partie. Es war am Ende super eng, weil die Deutschen haben mit 2 Steinen geführt. Und die, jetzt wird es sehr nerdig, die Norweger hatten quasi noch den letzten Stein. Und
den Hammer.
Den Hammer hätten noch, wenn sie 2 quasi ins Haus gebracht hätten, hätten sie den noch den Ausgleich schaffen können und dann nochmal dieses Verlängerungsend hätten spielen können, wie wir gestern gegen die Kanadier. Haben sie nicht geschafft, haben nur 1 Stein reingekriegt. Am Ende gewinnen wir mit einem. Die Jungs freuen sich, weil es ist der erste Sieg einer deutschen Curling-Mannschaft bei Olympia seit Vancouver.
Da war das letzte Mal eine deutsche Curling-Mannschaft mit dabei. Also da reden wir schon so ein bisschen auch von Olympiageschichte. Ist dann eben 16 Jahre her. Und da waren die Jungs alle noch im Kindergarten. Und das ist natürlich fantastisch. Also mir macht das auch allergrößten Spaß zu sehen, weil sie, und da hast du es gerade das richtige Wort gesagt, grundsympathisch sind. Du hast mir in einem unserer letzten Podcasts auch von denen erzählt, also als ich das letzte Mal bei dir zu Gast war. Und deswegen muss ich immer, wenn ich die sehe, an dich denken, weil du so ein Fan bist. Und ich jetzt auch. Und wenn mich immer jemand fragt, kannst du die Faszination Olympia auch am Fernseher erklären, dann sage ich mal, Olympia ist dann, wenn 4 Millionen Curling gucken. Ja. Und das passiert ja gerade wieder. Und wenn dann auch noch eine deutsche Mannschaft erfolgreich ist. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, die sind jetzt in so einer Art Playoffs irgendwie. Ne?
Also es gibt eine große Gruppe, ja. Da spielt jeder gegen jeden und dann kommen die ersten 4 kommen ins Halbfinale.
Genau. Und man, dadurch, dass sie gegen Kanada verloren haben.
Jetzt haben sie quasi einen Sieg, eine Niederlage.
Okay, es geht nur in diesem Gruppen. Es gibt gar keine Playoffs. Ich habe irgendwas falsch aufgeschnappt. Okay.
Ein Sieg, eine Niederlage, stehen quasi jetzt im Mittelfeld. Ich weiß, der nächste Gegner müsste, wenn ich richtig liege, der Gastgeber Italien sein. Jetzt keine Curling-Hochburg, außer die Frauen, die sind immer ganz gut. Bei den Männern müssen wir mal gucken, wie das läuft. Haben wir gestern auch schon gesagt im Podcast, die sind alle stark. Wenn du zu Olympia fährst, da ist jeder überragend, Weltspitze. Aber ich traue den Jungs wirklich, ich sag's immer wieder und ich hoffe, das ist die einzige These, die bei mir dieses Jahr in Erfüllung geht. Ich hoffe, die Jungs kommen weit, weil ich würde es ihnen gönnen. Sie sind blutjung. Und das haben wir auch gestern schon gesagt. Die können ja noch 3, 4, 5 Olympische Winterspiele machen.
Ja, klar, guck mal, wie alt kein Problem. Die Kanadier, die waren ja alle weit über 40, ne?
Ja.
Oder fast alle. Und der Punkt ist der, und das finde ich so schön, du kommst in dieses Halbfinale, selbst, also sie müssten, wie du gerade gesagt hast und erklärt hast, Vierter werden, dann sind sie im Halbfinale und dann spielst du ja schon um die Medaille, egal was im Halbfinale passiert, sonst erreichst du halt das Spiel um Bronze und ich würde denen so, weil die so toll sind, die Jungs, also ich habe noch nie Curling gemacht, ich habe schon überlegt, wo ich in Berlin mal Curling machen könnte, weil ich das so geil finde zum Gucken, da bin ich auch bei dir. Wir sind uns da sehr eins, merke ich schon, auch was die Geschmäcker und auch die Leidenschaft angeht. Ich gönne denen das genauso.
Ich möchte nur kurz erwähnen, die Jungs sind vor 3 Jahren Europameister geworden. Mhm. Die besten Curler der Welt kommen aus Europa, aus Schottland, aus der Schweiz, sind Europameister geworden. Und im letzten Jahr wurden sie 5. bei der WM, haben knapp eben diesen Sprung ins Halbfinale verpasst.
Alles ist drin.
Alles ist drin.
Alles ist drin, deswegen genau hingucken. Und weiter alle Daumen drücken.
Genau so machen wir es. Wir müssen zurückschauen auf etwas, was aktuell noch in der Zukunft liegt. Das wird natürlich kompliziert.
Auf die Party im Deutschen Haus.
Nicht ganz. Auf Eishockey.
Oha.
Deutschland-Dänemark. Deutschland-Dänemark. Die Eishockey-Männer betreten heute endlich olympisches Eis. Auch schon viel drüber gesprochen. Dreiseitel, logisch, Leon, unser Fahnenträger fürs Team D., viel hoch und runter erzählt, die beste deutsche Mannschaft, die es beim Eishockey gab. Ich bin gespannt, was passiert.
Das ist interessant. Ich erinnere immer gerne an Vancouver. Da hatten wir übrigens auch 8 NHL-Stars damals für die deutsche Eishockey-Mannschaft am Start. Allen voran der großartige Jochen Hecht. Und trotzdem ist diese Mannschaft nochmal anders, weil natürlich die NHL-Stars, die wir jetzt mit dabei haben, in ihren Teams Leistungsträger sind. Allen voran natürlich Leon Dreisattel, auch Moritz Seider, auch Philipp Grubauer im Tor von Seattle und. Also diese Mannschaft ist natürlich ein absoluter Geheimfavorit. Das ist das eine, das haben sie 2018 gezeigt in Pyeongchang. Das haben sie mit dem Vize-Weltmeistertitel 2023 gezeigt. Aber die anderen Nationen sind halt auch mit voller Kapelle da. Das liegt daran, dass die NHL pausiert während dieser Olympischen Winterspiele. Und da sind allen voran die Kanadier zu nennen, die Schweden zu nennen, natürlich die US-Amerikaner zu nennen. Umstellung für die US-Boys, eine größere Eisfläche als in der NHL in Europa hier jetzt. Aber unabhängig davon, diese Mannschaft macht wahnsinnig viel Spaß. Und diese Partie, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wenn ihr das hört, wissen wir, wie gesagt, 20.30 Uhr oder was wir gerade haben. Was haben wir denn jetzt mittlerweile? Ja, 20.47 Uhr. Die spielen halt gegen Dänemark. Und das ist deswegen ein so packendes Match, weil wir ja bei der letzten Weltmeisterschaft gegen Dänemark im Penalty-Schießen das Viertelfinale verpasst haben. In Dänemark, in Herning. Ich war selber live dabei. Das war ein ganz, ganz bitterer Moment. Das war Da muss ich sagen, da hat Eishockey Deutschland wirklich getrauert. Wir waren klar favorisiert und jetzt geht es gegen diese Mannschaft zum Auftakt der Olympischen Spiele nicht leicht, weil sehr viele Spieler dieses Spiel miterlebt haben, aber genau das wird sie motivieren.
Und es ist eine These, die ich gestern schon im Podcast erzählt habe. Alle sagen immer, das sind die besten Teams aus jeder Nation, die es je bei so einem olympischen Turnier gegeben hat. Wir haben jetzt aber auch schon das ein oder andere Team gesehen, die Tschechen, also die Slowaken zum Beispiel gestern, bei denen es...
Tschechen auch mit Schwierigkeiten.
Genau. Die Teams haben Schwierigkeiten und es ist ja für alle Teams der Druck, dass sie alle die beste Mannschaft sind, die je zu Olympischen Spielen geschickt wurde.
Und weißt du, was das entscheidende Wort ist? Mannschaft. Nur weil du die besten Spieler aus der ganzen Welt zusammenholst, heißt das nicht, dass du automatisch eine Mannschaft hast. Und das kann ich zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zu 100% sagen. Das ist ein ganz zusammengeschworener Haufen. Das sind grundsympathische Jungs. Da sind die DEL-Spieler aus Berlin, aus Köln. Ein Moritz Müller allen voran bei seinen letzten Olympischen Spielen. Ja. Natürlich ganz wichtig für die Kabine. Der gefühlt jahrzehntelanger Kapitän, nicht ganz, aber jahrelanger Kapitän. Es sind natürlich, und mit Leon Dreiseitel haben wir aus meiner Sicht einen der besten fünf Spieler, wenn man sie einzeln anschaut, der Welt bei uns im Kader. Und er hat sich, und das habe ich aus der Mannschaft, aus dem Lager gehört, sofort eingefunden, als Team-Member gezeigt. Natürlich, Freddy Tiffels und Leon Dreiseitel haben halt als Fünfjährige zusammengespielt. Ja. Ja. Und große Freude, dass er eben mit dabei ist. Der kann nie eine WM spielen, weil er halt immer mit seinen Edmonton Oilers sehr weit kommt und die WM dann immer in diese Playoffs der NHL noch mit reingeht im Mai. Aber ich freue mich einfach auf diese Mannschaft und ich freue mich auf alle Spiele.
Wir schauen uns das an. Ihr wisst schon viel mehr, wenn ihr das hört, wisst ihr schon alles, schon alle unsere Thesen schon wieder bereinigt, ist es egal. Lasst uns deswegen lieber auf den heutigen Tag für euch schauen und ich finde, wir haben auf jeden Fall zwei Highlights. Es geht mal wieder zum Biathlon, 14 Uhr, den 10 Kilometer Sprint der Männer. Gespannt, was da bei rumkommt. Der Knoten ist ja schon mal gelöst mit diesem Staffelbronze. Ich glaube, das ist schon mal gut. Dann steigt der Druck nicht an, weil als deutsche Biathlon-Mannschaft bei Olympischen Spielen als Team D möchtest du eine Medaille gewinnen. Dieser Druck ist jetzt erstmal weg. Ab jetzt kann man schauen, was passiert.
Genau, wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo wir im Biathlon 6, 7, 8 Medaillen gewonnen haben, insgesamt Männer und Frauen zusammen addiert. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und wir haben gerade mit Franzi Preuß natürlich auch jemanden, ne, Gesamtweltcup-Siegerin, schon jemanden, die auch mit der immer zu rechnen ist, jetzt bei den Damen. Wir reden jetzt über den Sprint der Herren. Da bin ich vor allem bei Philipp Navrat. Mit dem ist definitiv zu rechnen mit Blick auf diesen Weltcup-Winter. Was mir Hoffnung macht, ist, dass wir ein herausragendes Schießen bis auf das letzte Schießen von Franzi Preuß hatten. Ja. Aber auch ihr Liegenschießen war sehr gut. Vanessa Vogt davor, Philipp Navrat, Justus Strelo, oder Justus hat ja angefangen, alle null geschossen. Das gibt dir erstmal Selbstvertrauen. Und also ich bin ganz, ganz doll bei Philipp Navrat. Philipp Horn hat noch ein bisschen zu kämpfen. Ich hoffe, dass auch der Schwung dieser Medaille, die gute Stimmung in dieser Mannschaft, ihn auch mit beflügelt. Über David Zobel brauchen wir nicht reden, der gute Launebär der deutschen Biathlon-Männer oder der ganzen Mannschaft. Also ich rechne mir da durchaus Medaillenchancen aus heute.
Und wir bleiben natürlich im Eiskanal heute ab 19.30 Uhr. Vorher fahren die Frauen, ab 16 Uhr fahren die Frauen Lauf 1 und 2 im Skeleton. Ja. Und danach folgen die Männer 19.30 Uhr und 21.05 Uhr. Dann der letzte Lauf. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, weil gestern schon Lauf 1 und 2 liefen. Da bin ich bin zuversichtlich. Ich freue mich für die Jungs. Auch da Axel Jung, Christopher Kroh, der ist kernsympathische Jungs. Das merkt man hier. Das ist ja auch das Schöne an Fanzone, an deutschem Haus. Du lernst diese Leute mal hautnah kennen und sie sind alle durchweg grundsympathisch.
Und nahbar. Und für nahbar. Die Fans. Das erleben wir bei den Autogrammstunden, das erleben wir bei den Medaillenfeiern. Ich hoffe, dass wir mit Christopher, mit Axel, vielleicht sogar mit Flo Kaisinger eine Medaille feiern dürfen. Ein Wort vielleicht noch zu Skeleton. Das ist ja auch etwas, was ich nur alle 4 Jahre mir anschaue. Eine dieser berühmten olympischen Sportarten, wo dann irgendwie ganz Deutschland hinguckt. Das zu sehen Das ist für mich. Ich hatte heute kurz das Gefühl, so, boah, ich würde gerne mal einen Reporter-Selbstversuch machen.
Ich habe ein Interview mit Max Langerhahn gemacht und in der Podcast-Folge danach habe ich zu Jens gesagt, dass alles, was da im Fernsehen gezeigt wird, spiegelt nicht wieder, was da passiert.
Nein.
Man muss an die Strecke gehen und sich das anschauen, wie jemand mit 120 km/h kopfüber durch eine zugefrorene Röhre fegt.
125,4. So. Christopher heute.
Du hast die beste.
Er war der Zahl. Schnellste.
Irre. Nein. Das ist irre.
Genau. Also und dieses Kopfüber-Ding. Max Langhahn hat mir wiederum erzählt, für ihn gefühlt sogar angenehmer Kopf voran, weil die natürlich beim Rodeln immer so ein bisschen diesen Kopf anheben müssen, wenig sehen, viel mit Gefühl arbeiten müssen. Aber das Spektakuläre ist ja die Draufsicht und dieses sich vorzustellen, diesen Kanal kopfüber darunter.
Das ist so.
Also da habe ich auch den allergrößten Respekt und ja, Christopher, geiler Typ, Axel, super, Flo, super. Die sind, ja, du hast es gesagt, grundsympathisch und jetzt auch noch erfolgreich, egal was dabei rauskommt. Aber wir haben auch hier wieder wirklich Medaillenchancen und ich wünsche mir nichts mehr als einen Medal Walk mit einem dieser drei oder mit beiden, wie auch immer, oder allen dreien von mir aus, wäre das Allergeilste. Jeder kriegt seinen eigenen Medal Walk bei uns im Deutschen Haus. Heute Abend, Freitag, der 13. Die Skeletonis bei uns, wäre das schön.
Und wäre es ein bisschen mit ein bisschen weniger Geschwindigkeit, aber trotzdem mit ähnlicher Spannung angehen möchte, der kann ab 19.05 Uhr schon Curling auf seinem zweiten Fernseher laufen lassen.
Das dauert dann wieder 3 Stunden?
Das dauert 3 Stunden und dann kann man eigentlich umschalten. Wenn es einen Livestream gäbe ins Deutsche Haus, dann geht die Medaillenfeier los. Das ist aber nur für die Gäste vorbehalten, leider, oder auch für uns schön. 19.05
What happens is a German house.
Wobei, in German house.
Ich glaube, so. Viele Fans kriegen schon über Social Media mit. Auf wir haben da Fall. Ja wirklich, was die Jungs da machen. Also unsere Kameradudes, ne? Lukas, Tobi und so. Großartige Arbeit und ich glaube, man hat schon gute Eindrücke dessen, wie die deutschen Athletinnen und Athleten hier in diesem Deutschen Haus feiern.
Curling steht an, 19.05
Uhr. Hast du gesagt, also wer denn jetzt? Deutschland Italien?
Gegen Italien.
Deutschland, ja. Und gegen die Gastgeber?
Gegen die Gastgeber.
Immer eine besondere Situation. Im Hexenkessel, mal gucken, wie viele Fans da sind. Geil. 3 Stunden Spannung pur. Das dauert 3 Stunden. Gestern, das war ewig gegen Kanada.
Also gestern ging es natürlich noch mal länger, aber es ist, ja. Es ist
mega.
Aber es ist gut zum Runterkommen. Man kommt ein bisschen runter. Aber es trotzdem, Spannung ist trotzdem da, wenn es dann am Ende eng wird.
Ey Leute, Chipstüte, Couch,
ja, ach, das ich.
Paar Kaltgetränke.
Es ist doch perfekt. Olympia ist Curling. Doch einfach perfekt.
Ja, es ist wirklich, also da bin ich bei dir und ich bin so wahnsinnig dankbar. Dir wird das ähnlich gehen. Du bist wahrscheinlich auch in deiner Zeit vor deiner Zeit, die du jetzt für das Team Deutschland arbeitest, genauso ein Olympia-Nerd gewesen wie ich. Bei mir ging es früh los. 1988 habe ich aus Playmobil das Olympiastadion nachgebaut, das Schwimmbecken nachgebaut in meinem Zimmer. Ich war damals 8 Jahre alt und bin seitdem angezündet für dieses Olympia und das zu erleben, das zu fühlen, die Fans zu fühlen, die hier sind vor Ort, die das genauso lieben wie wir. Es ist die schönste Zeit in diesem Jahr.
Und das ist jetzt der Abschluss. Wir haben so viele Sportevents. Wir haben eine Fußball-WM, wir haben den Super Bowl hatten wir jetzt gerade erst. Wir haben, weiß der Teufel was. Aber wenn Olympische Spiele stattfinden, wird klar, welchen Stellenwert dieses Event, dieses Sportevent noch hat. Und da kommt nichts anderes ran.
Nein, und das sagen ja die Athletinnen und Athleten auch. Ne? Also die sagen, ja, ich bin so und so oft Weltmeister. Also Tobi Wendel, Tobi Arndt. Ja. Die haben gesagt, ne, die sind jetzt unsere Rekord-Winter-Olympioniken. Keiner hat mehr Medaillen. 8 Medaillen, 7-mal Gold, 1-mal Bronze. Damit sind sie alleine an der Spitze.
Ja.
Und sie haben gestern bei mir auf der Bühne noch einmal gesagt, diese Bronzemedaille ist mehr wert als jedes andere Gold.
Irre.
Weil die Zeit so schwer war, weil sie sich mit einer Medaille jetzt belohnt haben. Und jetzt nochmal mit der Goldenen in der Teamstaffel, die wunderschön ist, weil sie das als Mannschaft holen. Ich finde ja dieser ganze Wettbewerb, das ist ja völlig, völlig geil. Also, ne? Und ja, und das zeigt eben das, was du gerade gesagt hast. Das ist diese olympische Idee und zu fühlen und zu sehen, und das können wir nur euch weitergeben über diesen Podcast, zu fühlen, was das für die Athletinnen und Athleten bedeutet. Das ist der ganz echte Sport.
Matthias, es war mir mal wieder ein Riesenspaß.
Mir auch.
Dich schicke ich jetzt ins Deutsche Haus. Gleich geht's los. Gleich sollten die Rodler kommen.
Ja.
Rodler und Rodlerinnen.
Noch haben wir ein Dach.
Ja, ich hoffe, es bleibt. Es muss noch ein bisschen halten.
Du wirst dann in der Folge am Samstagmorgen darüber berichten.
Genau, ich werde berichten, was passiert ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ihr hört uns dann morgen früh wieder. Wie gewohnt, kommt gut durch den Tag und schaut viel Olympia. Macht's gut, tschüss.
Happy Freitag, den 13.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.